2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Fresse.
Moin, es ist Montag, der 18. Mai 2020 und heute mal so circa 7 Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg am gestrigen Sonntag, ja, in einem fast leeren Millern-Tor-Stadion. Das Spiel endet mit einem 1:0-Sieg für den FC St. Pauli durch ein Tor von Jökeres in der 84. Minute auf Vorarbeit von Sobota. Damit ist der FC St. Pauli auch im 5. Zweitligaspiel in Serie ohne Niederlage geblieben. Nachdem ich letzte Woche mit Fadi von den Nürnberger Nachrichten gesprochen habe, darf ich heute seinen Kollegen Wolfgang Glas hier bei uns im Millern-Ton begrüßen und sag einfach mal Moin Wolfgang nach Franken.
Moin Michael, oder wie wir hier sagen, natürlich Servus.
Servus.
Ja. Franken. Grüß dich.
Genau, Wolfgang, du bist heute hier, weil Fadi mir im Vorwege sagte, dass du einer der ganz wenigen im Stadion sein wirst. Bevor wir über deine Eindrücke reden, würde ich dich gerne noch mal kurz bitten, das machen wir immer so hier, dass du dich einmal den Hörerinnen vorstellst. Also wer bist du so, was machst du und warum der 1. FC Nürnberg?
Wer bin ich? Also ich heiße Wolfgang Glas, wie du schon erwähnt hast. Ich bin 49, verheiratet, habe 3 Kinder und bin seit knapp 20 Jahren Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten und kümmere mich da seitdem vorrangig um den Club eben, um den 1. FC Nürnberg. Warum? Gut, man wird hier mit dem Club letztlich sozialisiert, also die klassische Karriere. Man hat hier in Franken halt nicht viel mehr anderes, wenn man sich für Fußball interessiert. Das ist einfach so. Die Erfolgsverwöhnten schauen Richtung München und die Bodenständigen schauen nach Nürnberg. Und so hat man sich dann halt praktisch sein Leben lang mit diesem Verein in irgendeiner Form beschäftigt. Und was mir dann natürlich beruflich sehr zugute kam.
Ja, und wer schaut, es gibt ja noch einen Verein direkt ums Eck. Wer schaut dahin? Also die Bodenständigen nach Nürnberg, die Erfolgsverwöhnten nach München und die anderen, wer ist das?
Das sind natürlich auch sehr Bodenständige, noch bodenständiger als die hier in Nürnberg oder beim Club. Die Spielvereinigung macht seit Jahren einen super Job, das muss man wirklich sagen. Also was sie da aus wenig Etat jedes Jahr herausholen und herauszaubern, ist aller Ehren wert. Und wir ziehen alle den Hut vor der Spielvereinigung. Auch das gestrige Spiel wieder großartig dem HSV einen Punkt abgetrotzt. Wenn man gesehen hat, wie sich der Club zweimal gegen den HSV angestellt hat in dieser Saison, muss man wirklich sagen, Respekt, Spielvereinigung.
Ja, kam unerwartet gestern, dass auch in der letzten Sekunde da der Ausgleich fällt.
Die letzte Sekunde hatte es ja sowieso in sich, oder die letzten Minuten, gerade für den Club war das ja ziemlich fatal, was da gestern passiert ist. Also Wien gewinnt noch gegen Stuttgart, noch einen Punkt in Bielefeld in letzter Sekunde. Also ja. Der Spieltag ist nicht zwingend für den 1. FC Nürnberg gelaufen.
Nee, da haben sich einige von unten so ein bisschen nach oben gemausert und oben ist so ein bisschen Stillstand angesagt gewesen. Ne?
So ist es. Also Club hängt jetzt natürlich voll drin, also ein Punkt auf Wien und ein Restprogramm, man muss tatsächlich schon vom Restprogramm sprechen, nach einem Spiel.
Ja.
Bizarr. Der Club muss höllisch aufpassen. Also ich hab wirklich tatsächlich das Gefühl, dass es mit ein bisschen Pech noch in den nächsten Spielen ganz schnell auch in die andere Richtung wieder gehen kann. Und ein weiterer Abstieg wäre natürlich fatal für den Club.
Ja. Bevor wir darüber nochmal ausführlich reden, würde mich natürlich interessieren, also das war der erste Spieltag ohne Zuschauer in Stadien. Du bist als einer der wenigen akkreditiert gewesen, durftest dabei sein. Mich würde erstmal interessieren, wie vollzieht sich überhaupt so ein Auswahlprozess, wer dort sein darf im Stadion? Das dürfen ja nicht mehr als 10 Medienvertreter sein. Und natürlich würde mich sehr interessieren, wie sich dein ganzer Ablauf gestern vollzogen hat. Also die Anreise und ins Stadion kommen und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, eine Menge zu erzählen wahrscheinlich. Ne?
Also die Anreise lief wie folgt. 4:50 Uhr aufstehen hier in Ansbach. Ich wohne in Ansbach. 5.30 Uhr in den Zug und wenn man die Verspätung mit einrechnet, war ich um 11:30 Uhr dann in Hamburg. Bin dann gleich rausgefahren mit der U-Bahn, habe nur 2 Minuten Sightseeing machen können, ein bisschen auf die Elbe geguckt. Am Stadion war es dann folgendermaßen, ich bin dann eben rübergelaufen, habe schon gesehen, dass alles komplett abgesperrt, abgeriegelt förmlich. Ein paar Ordner standen rum, ein paar, ja, sogar Schaulustige, sage ich mal, die das auch fotografiert haben, dieses merkwürdige Spektakel. Ich wurde dann reingelassen, musste so ein kleines Kämmerchen rein, wurde dann erstmal Fieber gemessen. Dann wurde mein Name eben nochmal abgefragt, der dann nicht auf der Liste stand, erstaunlicherweise, weil ich wohl im Eingang für Zone 3 gelandet bin. Also das wusste der Ordner dann wohl auch nicht so richtig, wo er mich hinschicken musste. Dann wieder zurück über die Budapester vor und ja, dann war ich eben am richtigen Eingang, wurde dann nochmal aufgefordert, mich auszuweisen. Dann wurde meine mitgebrachte Wasserflasche personalisiert mit einem Edding, also da wurde dann tatsächlich mein Name drauf geschrieben. Meinen Apfel haben sie Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Erneutes Fiebermessen in einem anderen Kämmerlein. Ich hatte sehr gute Werte, muss ich sagen. 36,0, 36,3, sehr stabil.
Ich glaube, unter 38 Grad ist da der kritische Wert, glaube ich, ne?
Unter 38. Euer Präsident hielt den Rekord mit 34 noch was. Also coole Sache. Biologisch gar nicht möglich, aber er sei wohl mit dem Fahrrad da gewesen, sagte die nette Dame.
Okay.
Ich denke, während des Spiels hatte er wahrscheinlich über 38 Erster unter unserer Pressetribüne auf und ab gehüpft. Ja. Okay, und ja, wirklich ein sehr sympathischer, netter Mensch, muss man wirklich sagen. Ja, dann ging es eben, es gab ja nur den einen Weg letztlich. Man wurde dann eben auf die Tribüne geleitet und da verharrte man dann eben den Nachmittag über. Also ich war eine Stunde, eine Viertelstunde vorher da, warte dann, bis das Spiel losging. Habe mir das Spiel angeschaut. Nach dem Spiel, circa eine Viertelstunde später, begann dann die virtuelle Pressekonferenz über Zoom. Also wurde erst Herr Luhukay von den Kollegen per Chat befragt.
Das heißt, das hast du dann gleich aus dem Stadion herausgemacht, sozusagen digital mit dem... Warst du dann da?
Genau, du musst auf der Pressetribüne bleiben, du darfst dann irgendwo anders hin.
Ja, okay.
Wartest dann, bis dieses Meeting beginnt. Hallo Kai fing dann an, eben die Fragen der Kollegen zu beantworten. Dann kam Herr Keller, hat ja eigentlich nur meine Fragen beantworten dürfen, weil ich der einzige Journalist aus Nürnberg war, plus ein Kollege von SIPS, der auch gefragt hat, fleißig gefragt hat. Ja, und dann war der ganze Spuk wieder vorbei. Dann haben sie mich wieder aus dem Stadion hinaus komplimentiert.
Und wie ist das? Also Zoom hat ja relativ viele Möglichkeiten. Stellt man dann die Fragen per Chat oder wird man dann direkt mit Bild auch quasi einmal freigeschaltet, damit auch die Trainer dann den jeweiligen Medienvertreter sehen? Wie geht das genau?
Läuft über Chat. Die Fragen werden durchgegeben und dann vom jeweiligen Pressesprecher vorgelesen.
Okay.
Den Nürnberger kennt ihr ja auch aus gemeinsamen Jahren. Ja, da hat er eben 7, 8, 9 Fragen vorgelesen. Herr Keller hat geantwortet. Dann war die Pressekonferenz vorbei und alle gingen wieder nach Hause.
Okay.
Das ist die Geschichte dieses Spiels.
Du hast dich dann einfach wieder in die U-Bahn gesetzt im Hauptbahnhof und dann bist du wieder von dannen gefahren.
Ich musste noch warten bis 18 Uhr, habe dann, ich glaube, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich irgendwo eine Möglichkeit hatte, mich hinzusetzen, reinzusetzen. Im KFC haben sie mich rausgeschmissen. Dann war irgendwie noch ein kleiner Bäcker da, der hat dann erstmal meine Personalien aufgenommen, damit sie wissen, wer da sitzt, falls ja irgendwas sein sollte in den nächsten Wochen. Ja, alles sehr strange. Alles
das spooky. Heißt, so die Verköstigung war auch nicht ganz so doll gestern für die Medienvertreter, oder?
Es gab keinen. Also es gab keinen Medienarbeitsraum, es gab gar nichts. Eine Toilette war auf, das war alles. Und eben die Pressetribüne, das waren die beiden Orte, die man aufsuchen konnte im Stadion.
Ich komme da jedes Mal wieder durcheinander, weil ich mich damit nicht so oft beschäftigt habe. Die Pressebereiche sind auf der Haupttribüne, richtig?
Die sind auf der Haupttribüne, richtig. Da saßen dann auch unterhalb von uns die Aufsichtsräte von St. Pauli. Okay, Göttlich stand da. Zwei Aufsichtsräte aus Nürnberg waren auch da. Einer davon, der Aufsichtsratsvorsitzende, war letztlich der Einheizer. Er war ein Mann-Fanunternehmen im Stadion. Ich hing dann wieder ein lautes FCN. Wurde aber gleich gekontert von oben mit dem St. Pauli.
Ja, das hat man auch gehört. Das hat man zwischendurch auch mal gehört. Auch also als die zweite Halbzeit losging, dass dann die St. Pauli-Leute dann halt einmal das angestimmt haben.
Das war immer nur einer. Also,
oder einer, okay.
Der Aufsichtsratschef aus Nürnberg fing an mit FCN, und dann hat oben irgendeiner gekontert. St. Pauli, also.
Ja, okay.
So viel zur Stimmung im Stadion.
Ja, verstehe, klar. Ja, ich hatte nochmal gesehen, so vor dem vorm Spiel hat auch nochmal der offizielle Nürnberg-Twitter-Account nochmal einen ganz netten Tweet rausgehauen mit einem Bild der Gegengerade bei uns, wo dann ja auch draufsteht, kein Fußball den Faschisten. Und das Millern-Tor heute leider ohne Zuschauer, dafür aber mit bestem Wetter und einer wichtigen Botschaft. Fanden wir sehr schön, dass das von Nürnberg so aufgenommen worden ist. Wenn man schon nicht so viel über das Drumherum berichten kann, dann wenigstens irgendwie die Plattform dafür zu benutzen, um solche Statements dann auch rauszubringen, fanden wir alle ziemlich gut.
Ja, okay, Göttlich hat es ja auch kurz betont. Er hat sich dann mit Dr. Gedler auch unterhalten unterhalb der Pressetribüne. Ich habe da ein bisschen zugehört. Und er meinte natürlich, das einzig Positive heute an dem Tag sei, dass man die Botschaften mal richtig lesen könne auf den Zwischenmauern da auf den Tribünen. Ja, natürlich ganz, ganz wichtig. Und vielleicht hat es tatsächlich auch, man will nicht sagen, was gebracht, aber die Leute haben wieder mal vor Augen geführt, um was es da eigentlich geht beim Fußball.
Genau, ja. Es gab noch auch ein großes...
Ja, richtig. Wollte ich darauf eingehen?
Ja.
Ich habe gehört, die St. Pauli-Ultras wollten eigentlich lieber schweigen, wollten das alles über sich ergehen lassen, aber haben sich dann wohl doch noch zu diesem Transparent hinreißen lassen. Ist ja. Natürlich klar, die Botschaft ist ja natürlich klar, die Botschaft des Spieltags, muss man ehrlich sagen. Also
ja.
Es macht irgendwie keinen Spaß ohne Zuschauer, ohne Fans.
Genau, auf dem Transparent stand drauf, Fußball lebt durch seine Fans und in Klammern oder klein in roter hinter Reform jetzt.
Reform jetzt, richtig.
Da weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Ganz so war es übrigens nicht. USP hatte vor zwei Wochen kommuniziert, dass kein Support in welcher Art auch immer, also auch durch Fahnen und Transparente gewünscht ist, dass es aber eine elementare Botschaft geben wird. Also insofern haben sie das dann auch so jetzt umgesetzt. Das war auch vorher so kommuniziert.
Okay, also im Stadion hieß es irgendwie anders, aber ist ja egal.
Ja.
Vertraue ich natürlich deiner Meinung.
Ja. Hast du aber gar nicht richtig erkennen können, weil du ja da über sitzt, ne, wahrscheinlich, oder?
Nee, ich habe sogar verbotenerweise gefilmt und auf Facebook gestellt auf unserer FCN-News-Seite.
Okay.
Man wurde ja unten reingeleitet letztlich und du bist dann unten am Zaun entlang gelaufen und dann auf die Pressetribüne nach oben.
Ah ja.
Also man ist unterhalb dieses Transparenz praktisch entlang gelaufen und konnte es auch sehen.
Ja, verstehe. Okay, gut. Mhm. Okay, so viel dazu. Fußball wurde ja auch noch gespielt. Den ganzen
Drei.
Ja. Wir konnten uns daran ja schon gewöhnen. Irgendwie, ich habe mir ja natürlich auch irgendwie die Zeit vertrieben, am Samstag die Bundesliga zu gucken. Wenn es dann schon mal wieder anfängt, dann ja, habe ich mir da auch die Konferenz gegönnt und mir die Sachen angeguckt, auch die Zweitliga-Konferenz vorher. Bei uns wurde ein bisschen gewechselt. Wir hatten das Spiel in Sandhausen zuletzt im März, 2-2. Gab es zwei Änderungen. Bei uns war das ja so, dass Fährmann sich verletzt hatte gegen Osnabrück. Hätte eigentlich wochenlang nicht spielen können, ist jetzt wieder fit geworden. Das war der große Vorteil. Hat er nur das Spiel in Sandhausen ausgelassen. Deswegen ist der wieder reingekommen für Djurgårdens und Olsson ist reingekommen für Zander. Das waren so die Änderungen. Bei uns irgendwie so vom Spielsystem, also Penny fand ich auch noch ein bisschen überraschend, aber irgendwie scheint Lu Kai an dem so ein bisschen Lachen gefressen zu haben und bei uns sowieso in allen Herzen tief verankert seit dem Tor gegen
den
Nachbarn im Derby. Ja, das soweit bei uns. Benatelli irgendwie auf einer klassischen Sechserposition. Dreierkette hinten, aber natürlich die Außen total wichtig bei so einem Spielsystem. Mirici und Penny, die dann auch mit nach hinten rücken und nach außen rücken. Und ja, vorne, wie gesagt, Diamantakos, Fährmann und offensiv dann Sobota und Knoll. Gab es bei euch eine Überraschung irgendwie, oder?
Ja, es gab letztlich eine große Überraschung, dass Relak für Frei begonnen hat im Sturm. Also wir hatten alle mit Frei gerechnet, weil er auch gesetzt war, bis zur Pause, bis zur Unterbrechung.
Bringt ja auch eine Riesenerfahrung mit, ne?
Ja, Riesenerfahrung. Er ist auch, ich glaube, 25, aber er hat natürlich schon ein paar Vereine durch und hatte eigentlich seinen Stammplatz eigentlich sicher, dachten wir. Und waren dann alle doch, oder alle, natürlich super, ich war ja alleine. Ich war dann natürlich schon ein bisschen überrascht, dass Relak anfing. Und gut, Relak hätte das Spiel tatsächlich auch vorentscheiden können, wenn er es ein bisschen schlauer angestellt hätte mit dieser Szene gegen Himmelmann, wo er versucht, sich den Ball vorbeizulegen, aber es irgendwie nicht schafft, wo Himmelmann überragend klärt, aus seinem Strafraum herauskommt.
Wo er rauskommt, genau. Und sogar noch den Ball festmachen kann dann letztendlich und
wegschlagen. Ja, es war eine überragende Aktion von Himmelmann. Also praktisch 1:1 fast die Situation, die zum Platzverweis führt. Mhm. In der zweiten Halbzeit, wo dann Fährmann auf Martinja zulief, auch den Ball aber deutlich geschickt an ihm vorbei legte und dann eben nur noch mit dem Foul gestoppt werden konnte. Und da hat er auch noch diesen Kopfball, also Srelak hatte noch diesen Kopfball, war auch vollkommen frei, war aus 6-7 Metern. Also es waren zwei Riesenchancen und ja, der Club hätte es tatsächlich in der ersten Halbzeit schon vorentscheiden können, sage ich mal. Da waren schon, sagen wir mal, vier richtig, richtig dicke Möglichkeiten. Aber
ja,
das ist also das Problem dieser Saison, dass sie einfach keinerlei Effizienz oder wenig Effizienz zeigen in solchen Spielen. Sie beginnen immer fantastisch. Man denkt, sie reißen alles ein hier und dann, man weiß genau, wie so ein Spiel läuft mittlerweile. Das ist zwar traurig, aber ich habe es auch mit dem Kollegen, mit dem Fadi dann in der Pause besprochen. Pass auf, spätes Gegentor, du verlierst das hier 1-0. Wow. Ich sollte meinen Job wechseln und Prophet werden.
Also mich hat diese Spielweise von Nürnberg auch sehr, sehr an sehr viele Spiele von uns diese Saison schon erinnert. Also sah super schön aus, sah sehr effektiv aus bis zu einem bestimmten Punkt. Auch Chancen rausgespielt, 1, 2, 3 sehr gute und die halt nicht genutzt. So. Und das ist natürlich dann die Effizienz, die dann einfach fehlt. Mein Kollege Tim hatte das auch nochmal heute im quasi Spiel-Taktik-Blog-Beitrag nochmal quasi kommentiert, dass ihr halt also mit die schlechteste Chancenverwertung in der ganzen Liga habt. Das hat man natürlich gestern auch gesehen. Also daran hapert es einfach. Genau. Ich finde, das Mittelfeld ist ist herausragend ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das ist für die zweite Liga-Verhältnisse schon ziemlich weit oben angesiedelt. Also vor allen Dingen da auch diese linke Seite mit Hack und Nürnberger, der da auch links rausrückt, das ist schon was Ordentliches. Und natürlich Geis mit der Riesenerfahrung, Ex-Nationalspieler.
Sind wir beim großen Problem dieser Mannschaft, dass halt nach wie vor, Lukai hat es auch betont, hier sehr namhafte Spieler auf dem Platz stehen und ein Geis und ein Behrens und die vielen Talente ringsum. Mhm. Zack, du bist 15, du hast 29 Punkte, du musst aufpassen, dass du nicht absteigst, weil du jede Woche praktisch diese Komplimente hörst. Ja. Selbst nach Niederlagen, das ist genau ihr großes Problem gerade, dass sie nach wie vor glauben, sie sind besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Mhm. Dass ein Geist besser ist, als er gestern gezeigt hat, weil er halt mal Bundesliga, Champions League gespielt hat. Dass ein Hanno Behrens glaubt, nach wie vor vielleicht besser zu sein. Es war gestern mit Sicherheit nicht sein Spiel. Er verbockt auch auch die Szene vor dem 0-1, vor der roten Karte. Also unnötig den Ball verliert und der Konter dann ratzfatz nach vorne getragen wird. Der Club hat wirklich dieses zentrale Problem, dass sie viele bekannte Spieler in ihrer Mannschaft haben und sich zu sehr darauf verlassen, glaube ich. Also, und du hast das ja auch gesehen, sie gehen gerade in Schönheit unter. Also sie spielen wirklich ansehnlich nach vorn. Auch diese Szene von Srelak, als er da allein auf den Himmelmann zulief, war ja eine super Kombination. Dreimal One-Touch und er war allein durch. Aber sie bringen den Ball nicht unter und das ist ihr Problem. Also ich habe gerade mal eine Statistik auch mir zurechtgelegt. Sie sind in dieser Saison 15 Mal in Führung gegangen, haben davon 7 Spiele gewonnen, 5 Mal unentschieden. Das ist eine gute Bilanz. Sie sind 10 Mal in Rückstand geraten und haben davon kein einziges Spiel gewonnen. Also das erste Tor ist beim Club absolut entscheidend. Also sie haben 2 Unentschieden, 8 Niederlagen nach dem ersten Gegentor ersten Tor des Gegners. Und da weiß genau, dass wenn die das erste kriegen, ist es normalerweise rum. Und gestern gut ist viel spät, aber wir hatten schon Spiele in der Saison, da hat man sich wirklich an den Kopf gefasst. Ja, sie hatten auch Spiele, sie führen 2-0 gegen Kiel, gegen Heidenheim und geben das noch aus der Hand in der letzten Viertelstunde.
Ja, also das sah auch lange bei uns aus unserer Sicht gar nicht gut aus. Also Nürnberg hat ein gutes Pressing gespielt, gutes Umschaltspiel gehabt. Also da haben wir nie richtig Zugriff drauf bekommen, auf diese Spielweise. Das war auch dann der Grund, warum Lukai sehr früh gewechselt hat. Also der Wechsel Diamantakos raus, Becker rein, war halt taktische Natur, um da halt neben Benatelli noch ein bisschen mehr Stabilität auf der 6 bringen zu können. Diamantakos war, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, ziemlich wütend über die Auswechslung. Ja. Hat auch nicht bei Becker abgeklatscht beim Rausgehen und hat dann auch ein paar Sachen umgetreten. Meine, klar, so kennen wir ihn ja auch. Es ist ja auch ein wichtiger Faktor in seiner Spielweise, dass er so ist. Aber das sah schon, er hat sich wirklich sehr, sehr geärgert darüber. Ne?
Er hat sich sehr geärgert, aber das war ein sehr guter Kniff von Herrn Lukai. Also er hat ja Sobota da ein bisschen nach vorn gezogen auch. Und der konnte halt vorne auch mal einen Ball festmachen. Ja? Also das war schon augenscheinlich, dass der da vorne ein bisschen was bewegen konnte. Hat er auch das Tor mit vorbereitet, glaube ich. Der letzte Pass war, glaube ich, von ihm. auf den Torschützen. Und ja, also ich fand Sobotal in der neuen Rolle deutlich effektiver als in der alten.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Genau, also wichtig ist halt, dass Luke Kai ein Spiel auch, also ich finde, er hatte das diesmal nicht so taktisch von Anfang an gut eingestellt. Da ist er eigentlich immer viel, viel besser. Da waren irgendwelche Faktoren, die nicht so geklappt haben. Aber er ist immer in der Lage, auch zwischendurch Änderungen vorzunehmen, die dann wieder Stabilität bringen. Und das hat man halt gut bei der Anwechslung gesehen, finde ich.
Ja, was natürlich auch ein Faktor ist jetzt bei diesen Geisterspielen, du kannst nicht scouten. Ja? Also du kannst keine Trainingseinheiten scouten. Du kannst letztlich hast du im Stadion ja auch keinen, um den nächsten Gegner irgendwie zu scouten. Also du musst dich dann tatsächlich auf Videoaufnahmen oder auf Schilderungen von Kollegen verlassen, um dich auf den nächsten Gegner einzustellen. Also ist schon auch, denke ich, für die Trainer nicht ganz so einfach.
Oder? Ja, stimmt. Diese ganzen Sachen entfallen jetzt, stimmt. Da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
Ja. Also ja. Gut, es kann sein, dass ihr irgendwelche Vereinsdelegierte möglicherweise auch mit Scouting-Aufträgen ins Stadion schicken, aber normal kommst du da gar nicht rein zum Fernsehspiel, wenn du keinen Bezug hast.
Ja, also ihr hattet auch dann allerlei Chancen. Himmelmann war gut drauf gestern, hat man auch gesehen, hat viele wichtige Paraden auch gemacht. Und ihr habt natürlich noch diese sehr, sehr große hundertprozentige Chance in der 43. gehabt von Dovedan. Das muss natürlich, wenn man so ein Spiel macht, eigentlich auch reingehen, der Ball. Ne?
Ja, er hatte den aber schon verwandelt, bevor er überhaupt auf den Ball getreten hat.
Okay.
Das ist grundsätzlich auch ein bisschen sein Problem. Also sie sind manchmal einfach unkonzentriert in solchen Szenen und vielleicht zu sehr auch von sich überzeugt. Das sind wir dann natürlich auch wieder bei dem Ausgangsproblem. Aber den muss er einfach machen. Das sind 7 Meter, das Tor ist leer. Also, und vor allem, wie er ihn trifft, wie der Ball dann irgendwie seitlich weggeht, das sieht man genau, er hat keine Spannung im Fußgelenk. Will ihn da irgendwie oben reinschnibbeln, aber das sah wirklich fatal aus, wie er den
Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er das nicht gemacht hat. Für mich war das auch klar, als der Ball in der Luft war, dass der jetzt reingeht. Also alles andere hätte mich gewundert.
Also normal ist der, muss der drin sein, aber es war nicht die erste Chance in der Saison, die sie so leichtfertig vergeben haben.
Ja, und unabhängig davon, durch diese Einwechslung von Becker gab es halt diese Stabilität, die wir dann auch in diese zweite Halbzeit mit reingenommen haben, wo wir dann einfach auch ganz gut rausgekommen sind und dann natürlich auch mit einer entscheidenden Szene des Spiels in der 53. Wir hatten das schon kurz mal angerissen, die rote Karte für Matenia. Das war auch, glaube ich, der Pass war von Sobota oder von Becker, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Pass auf Fährmann, der so gleiche Höhe war, mit seinem Gegenspieler gut durchgeht. Der hat auch wenn er so groß ist, eine relativ hohe Schnelligkeit auch, die er mitbringt. Und natürlich dieses Ball herumspielen fand ich gar nicht so glücklich. Insofern war es, weil er hätte den Ball, glaube ich, nie bekommen, tatsächlich, weil der den spielt er so nach rechts um den Torwart rum und ich glaube, dass der Wendekreis, der wäre einfach viel zu groß gewesen. Ich glaube, da wäre ein anderer Spieler schon dazwischen gewesen. Wie auch immer, Matenia erwischt ihn am linken Fuß war das, glaube ich. Und für mich war es auch ganz klar, sofort habe ich das gesagt, ist eine rote Karte. Da gab es für mich auch nichts dran zu zweifeln. Es gab dann natürlich nochmal einen Videobeweis, wie das heutzutage so ist. Und daraufhin ist dann auf rote Karte entschieden worden, ne?
Ja, ich habe es auf Anhieb gar nicht so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also vor allem
ich war ja am Fernsehen, da ist es einfacher ein bisschen.
Matenias Reaktion ließ ja auch darauf schließen, dass er ihn möglicherweise gar nicht getroffen hatte. Und Fährmann lag ja auch da und hat irgendwie komisch geschaut. Beinahe entschuldigend. Also es war irgendwie schon eine undurchsichtige Situation. Aber wenn man dann die Bilder sieht, war es natürlich klar, dass er ihn trifft. Und dann muss er natürlich auch rot geben. Also, da hat er Videobeweis mal die Wahrheit ans Licht gebracht.
Ja, mit Matenia, also Matenia hat es nicht so mit St. Pauli irgendwie. Ne? Im Hinspiel ja auch schon die Verletzung.
Ja, also war eine Wahnsinnsparade im Hinspiel in der letzten Sekunde, glaube ich, der Spielzeit. Wo er sich, glaube ich, entgegenwirft. Er war in der letzten Rückrunde, in der Bundesliga-Rückrunde war er überragend. Da war er der mit Abstand Notenbeste und ich glaube unter den Top 5 Torhütern der Bundesliga. Also hat wirklich eine herausragende Rückserie gespielt und irgendwie läuft es jetzt in der neuen Saison nicht so richtig bei ihm. Also er hat schon ein paar richtig komische Tore kassiert, war dann auch eben verletzt nach dieser Aktion gegen St. Pauli im Hinspiel. Hat dann zwei Monate gar nicht gespielt. 3 Monate waren es, Anfang Oktober, dann ging es weiter im Januar. Ja, irgendwie wird es nicht ruhig um ihn. Also er ist nicht gar nicht so in der Lage, diese Zweifel auszuräumen, die gerade um ihn herum wachsen. Und ist natürlich auch nicht unbedingt stabilisierend für so eine verunsicherte Mannschaft, wenn der Torwart dann auch noch hin und wieder seine Aussätze hat. Also es ist eine gefährliche Mischung gerade in dieser Mannschaft.
Ja, okay.
Das seht ihr wahrscheinlich genauso von außen.
Ja, schon.
Also, wobei ich Nürnberg natürlich relativ egal sein kann.
Ja, also natürlich nehmen wir sie erstmal als direkten Konkurrenten da unten ganz einfach wahr. Und uns war ja auch vorher klar, derjenige, der das Spiel gewinnt, hat sich erstmal Luft verschafft und der verliert, der ist unten mit drin. Plus natürlich, was du vorhin schon sagtest, dass die da unten irgendwie alle gepunktet haben. Muss man sich mal vorstellen, wen Wiesbaden macht gegen Stuttgart 6 Punkte in einer Saison, ne?
Ja, unglaublich. Aber eigentlich dürfen sie keinen einzigen machen, wenn man die Spielverläufe sieht. Oder auch diesen Elfmeter, also sorry.
Ich habe es noch nicht gesehen, also ich habe es nur gelesen.
Ganz kurze Distanz an die Hand. Ja. Und, okay. Was willst du da machen als Verteidiger? Aber gut, für die läuft es, für den Club läuft es nicht. Und das ist halt, sind gegenteilige Strömungen, entgegengesetzte Strömungen. Und da geht es ganz, ganz schnell.
Ja. Genau. Und ihr habt nach dem Martini ja Platzverweis, müsstet ihr natürlich einen neuen Torwart bringen mit Dornebusch. Habt dafür Geis oder der Trainer hat dafür Geis geopfert.
Den Geis geopfert, sehr schön.
Ja. Und also es gab dann ja auch noch bei Nürnberg dann in der 64. Doppelwechsel auch Schleusener für Dovedan und Frei für Srelak. Da gab es auch generell so für die Auswechslung, gab es so, wie ich das wahrgenommen habe, so in den Social Media, davon kann man halten, was man will, aber da gab es schon sehr viel Kritik auch von den Fans. Wie hast du das gesehen? Waren das die richtigen Auswechslungen zur richtigen Zeit oder?
Gut, wir wussten natürlich alle nicht, wie sie körperlich drauf sind. Ja? Und Srelak hat schon viel laufen müssen in den ersten, wann war die Auswechslung? 65. glaube ich.
Also 64.
64. Also war letztlich ein logischer Wechsel, dass er dann frei bringt anstelle von Srelak, weil er wirklich einen hohen läuferischen Aufwand betreiben musste. Schleusener für Dovedan, ja, kann man, muss man nicht. Letztlich, wenn man das Spiel dann im Nachhinein nochmal beurteilen muss, kam von Schleusener herzlich wenig und von Frei auch nicht viel mehr. Also er hatte diese Chance kurz vor Schluss, als Heiser den Ball in die Mitte hebt und er den Volley abfasst, aber irgendwie auch nicht richtig trifft. Mhm. Hätten sie tatsächlich noch den Ausgleich machen können. Also ich fand Schleusener und Frei ein bisschen demotiviert, will ich nicht sagen, aber sie wirkten irgendwie so, als wenn sie ein bisschen sauer gewesen sein könnten, ob der nicht berücksichtigt wird für die Startelf.
Ja.
Möglicherweise nur mein persönlicher Eindruck, aber ich habe Frei auch schon mit anderer Körperspannung erlebt auf dem Platz. Also,
ja. Okay. Ist für mich übrigens auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so diese vielen Wechsel. Ne? Also wenn es nicht jeder wissen sollte, man darf ja jetzt 5-mal auswechseln, ein- und auswechseln. Ja. Ihr habt das durch diese rote Karte einmal, dann halt wie gesagt Dornebusch gemacht und dann habt ihr halt in der 64., 78. jeweils Doppelwechsel gemacht. Während Lou Kai lange damit gewartet hat. Wir haben dann nochmal, wie gesagt, Becker in der ersten Halbzeit, dann Djurkerisch in der 68. für Penny, der dann nochmal mehr Offensivkraft dann auch mitgebracht hat. Und dann, ich glaube, das macht man auch in der Regel eher nur, wenn man zur Halbzeit 0-4 zurückliegt, ein Wechsel mit 3 Leuten in der 86. Flum rein, Lorenz und Tachi und Sobota, Fährmann und Binatelli raus. Ne? Also um dann nochmal, glaube ich, so dieses Bollwerk auch vielleicht ein bisschen zu schmieden. Wir hatten ja auch 5 Minuten Nachspielzeit. Das ist dann ja durchaus nochmal ein Zittern. 1-0 ist jetzt auch nicht die Riesensache und wer weiß, wie sich 10 Leute nochmal aufbäumen können.
Ja, wobei, du hast die Auseinwechslungen bei Nürnberg angesprochen. Also die letzten beiden Wechsel, die waren schon sehr der Situation geschuldet. Also dann wirklich den Hanno Behrens, der nicht sein bestes Spiel gemacht hat, auch nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Und auch Robin Hack vom Platz zu nehmen, der mit seiner Schnelligkeit auch mal hätte für Entlastung noch sorgen können, fand ich jetzt nicht ganz logisch. Andererseits des Ärgers, knapp 2 Meter groß und er wollte halt einfach hinten den Defensivblock noch ein bisschen mehr stabilisieren. Also Heise kam noch rein. Heise kam rein, spielte dann diesen katastrophalen Fehlpass in die Mitte. Ich glaube, er wollte sogar auf Ärgers spielen und hat sich das dann.
Ich habe mich schon gewundert mit Hack vor allen Dingen, weil also ich nehme ihn sogar, der ist halt sehr, sehr dynamisch und der ist technisch saustark. Der kann halt immer diese wichtigen Zweikämpfe gewinnen, die dann halt Raum bieten, um dann die Flanke oder den Pass in die Mitte zu schlagen. Ne? Also
ja, richtig.
Dafür ist also jederzeit gut.
Das muss man so sagen. Ja. Technisch hat er einiges drauf. häufig auch zu eigensinnig, hat man auch gestern wieder ein paar Mal gesehen, also versucht viel auf eigene Faust, bleibt aber auch relativ häufig hängen am Gegenspieler, aber wenn er durchkommt, sieht das natürlich großartig aus, also er hat Tempo, er hat Technik, also er spielt nicht umsonst auch in der U21-Nationalmannschaft oder hat er gespielt.
Ja, da kann sich so einiges entwickeln bei dem, glaube ich.
Ja, die Frage ist halt, bei welchem Verein. Also
ja.
Es gibt angeblich eine Rückkaufoption von Hoffenheim, da muss er aber wohl zustimmen. Und ja, ein ziemlich verworrenes Vertragswerk. Dass er Nürnberg bleibt, wäre unwahrscheinlich. Er müsste tatsächlich halt wirklich sagen, er möchte bleiben. Muss erst mal gucken, wie die Saison überhaupt ausgeht.
Also, okay, das ist eine klassische Laie oder wie ist das?
Nee, der ist wohl fest verpflichtet. Also Palle Kutscher, der Sportvorstand, hat das mal auf einer Jahreshauptversammlung sogar öffentlich kundgetan, dass er einen Vierjahresvertrag unterschrieben habe in Nürnberg. Aber der Kicker hat immer wieder behauptet oder geschrieben, dass Hoffenheim eben eine Rückkaufoption habe für ihn, okay. Relativ kleines Geld. Er aber zustimmen müsste, wenn er keinen Bock hat, nach Hoffenheim zurückzugehen, was man ja auch verstehen könnte, dann dürfte er in Nürnberg bleiben oder halt dürfte er halt woanders hingehen. Aber
okay, gut. Da wird es irgendwann sowieso Diskussionen geben. Ich glaube, generell, was so Vertragsrecht und so angeht, wird es diesen Sommer eben ein bisschen heiß, weil irgendwie sich doch einiges ergeben wird, irgendwie. Welche Richtung auch immer. Ne? Wir müssen nochmal über das Tor sprechen, das haben wir noch nicht. Das 1:0 für St. Pauli. Ich finde, St. Pauli hat das dann ganz gut gemacht, ab der 65. auch so öfter mal Powerplays aufgezogen. Doch Nürnberg schon irgendwie so relativ weit reingedrängt. Dann ist es natürlich, kommt es immer drauf an, also das hat man ja auch beim Tor gesehen von Djurkovic, dass man halt den entscheidenden Zweikampf gewinnt, einen Spieler umspielt, um dann Platz zu haben, um dann aufs Tor zu schießen. Ne? Und das hat er gut gemacht. Ich glaube, Tim hat geschrieben, das wäre sein Signature-Move. Also das ist tatsächlich dieses Umdrehen um den Spieler und dann sich diesen Platz verschaffen, das macht er halt ganz gut. Und nicht ganz platziert,
war natürlich jetzt auch nicht brillant verteidigt, muss man ehrlich sagen.
Also nee,
Markreiter kommt er ja gar nicht mehr von der Stelle, auch der Müdigkeit natürlich geschuldet, aber das war eine ganz leichte Bewegung nach innen und dann platziert ins Eck. Also sah relativ einfach aus, sagen wir mal so.
Ja. Und ja, ich hab tatsächlich bei dem Tor mein Stadionmoment quasi erlebt an dem Spieltag. Ich war gerade mir ein Bier holen. Das hat man auch da mal im Stadion, dass man auf Toilette verschwindet oder sich ein Bier holt. Und genau so war es bei mir gestern. Insofern, das hat sich nicht geändert.
Also im Aufsichtsratsblock des FC St. Pauli kreisten auch diverse Astras, habe ich gesehen.
Okay. Also, ja. Ich hatte zum Glück besseres Bier da. Ja. Ja, genau. Also genau, der Djurkovic macht relativ spät das Tor, aber dann, viele sagen ja immer, dass St. Pauli nicht in Überzahl gewinnen kann. Das stimmt natürlich so nicht und das hat sich gestern auch wieder bewiesen, dass wir es dann doch schon können. Was bleibt, sind die 3 Punkte für uns, 0 Punkte für Nürnberg. Nürnberg, mittendrin im Abstiegskampf jetzt. Wir sind auf Platz 9 vorgeschossen, können ein bisschen entspannter nach Darmstadt fahren. Ich glaube sogar, dass das momentan ohne Zuschauer haben vielleicht auch die auswärtige Mannschaft vielleicht quasi gewisse Vorteile, weil diese Unterstützung der Fans einfach nicht da ist, also von der Masse im Stadion, die ja die Heimfans stellen.
Wobei man natürlich sagen muss, wenn es nicht läuft, dann hört man auch das Murren und das Pfeifen, das natürlich zusätzlich auch wieder verunsichert. Also ich glaube, man kann es drehen und wenden, wie man will.
Ja,
gestern habe ich da eigentlich bei keiner Mannschaft in irgendeiner Form einen Vorteil erkennen können. Das war tatsächlich so ein klassisches Auswärtsspiel von Nürnberg und wahrscheinlich auch so ein sehr typisches Heimspiel von St. Pauli, erstmal abwarten, den Gegner kommen lassen und dann halt irgendwann das Tor machen.
Ja.
Also ich fand jetzt nicht die ganz großen, habe die ganz großen Unterschiede nicht erkannt. Wenn ich
Okay. Und Nürnberg muss ja auch gleich wieder Freitag ran, ne?
Freitag gegen Aue, richtig. Ein denkwürdiges Hinspiel, wer sich daran erinnern kann, ein 4-3 war das damals, auch eine rote Karte für Nürnberg.
Also in der Nachspielzeit, 1-0. Ich glaube, 3 Tore allein oder so, glaube ich, war das, ne?
Ja, richtig, richtig. Also Nürnberg hatte wie gestern letztlich das Spiel total im Griff, führt 1-0. Und dann Handspiel Sörensen auf der Linie, rote Karte, 11 Meter und dann ist es langsam gekippt. Das Spiel darfst du nie im Leben verlieren. Also auch gestern, muss man ehrlich sagen, auch, denke ich mal, aus St. Pauli-Sicht, wenn sie die Chancen zur Hälfte nutzen, dann holt man mindestens den Punkt am Milan-Tor.
Ja, war auf jeden Fall wirklich der Sieg bei uns, das kann man nicht anders sagen. Also.
Ja, Aue war ähnlich krass, also die haben sie wirklich an die Wand gespielt und die kommen wirklich in der zweiten Halbzeit das erste Mal richtig vors Tor und da gibt es eine rote Karte, Elfmeter, ein Mann mehr und dann, ja. Wie du sagst, diese Schlussphase war wirklich denkwürdig dann mit, ich glaube, ja, tatsächlich drei Tore und noch ein verschossener Elfmeter dann auch noch
von, ja, genau.
Von Geis gegen
Mendel.
Mendel, richtig. Also war ein Wahnsinnsspiel, da wird man ewig dran denken. Und ja, Aue kann letztlich sehr befreit aufspielen. Die, denke ich, werden nicht mehr groß nach oben schauen und nach unten müssen
ja,
sie
eigentlich auch nicht mehr schauen. Die sollten mit ihren 37 Punkten um den sechsten Platz, sollten die da schon doch relativ gesichert sein und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Anders sieht das aus. Also ja, ich sag mal so, ja, mit bei uns ab Platz 9, wir sind jetzt immerhin auf dem einstelligen Tabellenplatz, aber da wird es dann nochmal schwierig halt. So 33 Punkte, St. Pauli auf Platz 9. Dann habt ihr auf Platz 15 29, Wien hat gepunktet, ja, Karlsruhe und und Dresden wissen wir ja, dass die nicht eingreifen können gerade. Das ist aber alles noch sehr eng zusammen halt. Das ist ganz so.
Ja, also St. Pauli muss noch 2 Spiele gewinnen, dann ist die Geschichte, denke ich mal, ja, durch.
Umso schneller, umso besser, finde ich.
Das sind noch 8 Spiele, 2 Sieger aus 8 Spielen, das sollte euch tatsächlich ja, locker zuzutrauen sein. Also ich gehe davon aus, dass St. Pauli nichts mehr mit zu tun haben wird.
Also, hoffe ich auch, weil die Mannschaft macht ja auch einen guten Eindruck und
richtig.
So,
also Nürnberg schaut jetzt halt auf Osnabrück, schaut auf Sandhausen, schaut auf Wien, also Karlsruhe, das sind ja die Konkurrenten, an denen man sich orientieren muss.
Ja, Sandhausen.
Ich glaube auch Bochum finde ich auch zu stark für da unten tatsächlich. Also die haben ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht, jetzt gegen Heidenheim.
Also eine starke Offensive.
Ja, da merkte man vielleicht sogar den positiven Effekt eines Geisterspiels. Ja. Also die haben daheim immer wieder Probleme gehabt, weil Zuschauer relativ schnell unruhig wurden und da haben sie einfach mal ein schnelles Tor gemacht, haben ihre fußballerischen Mittel da gut zur Geltung gebracht und haben da einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Die rechne ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dazu, dass sie nach unten reinrutschen und ja. Der Kreis wird immer kleiner derer, die tatsächlich absteigen können oder auch absteigen werden.
Ja. Wir werden es sehen am nächsten Wochenende, was es da so gibt. Erstmal für heute, Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast auch gleich schon Anschlusstermin mit Fadi, glaube ich, den nächsten Podcast wahrscheinlich. Ne?
Um 14 Uhr funkt mich der Fadi an, genau, wenn wir auch immer schön über das Spiel reden.
Ja, okay.
Und dann habe ich einen, wie sagt man, runzligen, funzligen Mund.
Ja, da muss man mal was zwischendurch trinken, dann geht das wieder. Ne?
Nee, das Problem war gestern tatsächlich, dass ich 14 Stunden diese Maske auf hatte. Und,
ist schon anstrengend, oder? Also ich meine, ich kann es wirklich nachvollziehen. Ich finde es schon anstrengend, eine halbe Stunde einzukaufen mit so einem Teil irgendwie.
Du kriegst den Vogel, ehrlich. Also im Zug hin wird 6 Stunden und im Stadion dann auch, muss man ja auch Mundschutz tragen. Mhm. Ich hatte ihn einmal kurz unten, da kam gleich die Ordnerin mit dem Mundschutz wieder rauf und so, obwohl man eigentlich 2,5 Meter entfernt war vom nächsten Kollegen. Also überhaupt keine Nähe hatte zu irgendjemandem.
Ja.
Alles sehr streng und dann haben wir jetzt im Zug wieder 5 Stunden. Also,
ja, aber muss wahrscheinlich auch. Wir sehen ja, wie fragil dieses ganze Ding ist.
Natürlich.
Kein Verein will sich da auf die Fahnen schreiben, dass er das nicht genau beachtet hat.
Und, natürlich, um Gottes Willen, ich mache auch niemanden einen Vorwurf.
Aber dass das anstrengend ist, ist völlig klar. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Ne?
Ja, es gab sogar so eine Phase am Tag, wo man sich dran gewöhnt.
Okay.
Hat. Also so ging es mir. Also okay, ich habe ja die Maske noch auf, wollte da was trinken und hätte mir fast den Kaffee in die Maske gekippt.
Okay.
Abends dann im Zug heimwärts, war es dann schon sehr anstrengend, muss man ehrlich sagen. Also
ist dann kein,
das Ding dann halt auch irgendwo so leicht angefeuchtet wird. Oder
ist dann kein, sozusagen Wasserboarding, wenn du das mit dem Kaffee machst, dann ist das Kaffeeboarding.
Ja, genau. Nee, also muss man jetzt auch nicht regelmäßig haben und wenn man sich jetzt tatsächlich vorstellt, eines Tages werden wieder Zuschauer zugelassen und die sollten dann alle mit diesem Mundschutz erscheinen. Das ist keine schöne Vorstellung.
Wird vielleicht irgendwann so kommen, wir haben Zeit, uns daran zu gewöhnen, insofern ist es dann vielleicht nachher nicht mehr ganz so schmerzhaft.
Also ja, das hoffentlich.
90 Minuten mit Mundschutz machen, aber dafür unseren Verein supporten können.
Natürlich.
Ja, gut, Wolfgang, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Alles Gute für dich erstmal und
liebe Grüße
auch an Fadi. Und bei uns, hatte ich ja schon gesagt, wir fahren nach Darmstadt und da wird es 2 Gespräche geben, die Yannick aufzeichnen wird. Diese Woche das vor dem Spielgespräch und dann nächste Woche das nach dem Spielgespräch.
Okay.
Und ja, wie immer wünsche ich irgendwie allen Hörerinnen erstmal alles Gute, eine schöne Woche. Wir sind ja relativ früh jetzt dran und sag bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, grüße
nach Wolfgang.